Der RT Deutsch Podcast, die Meinung.
Kann es sein, dass tödliche Krankheiten wie Krebs doch heilbar sind? Leistet unser Gesundheitssystem wirklich alles in seiner Macht Stehende, um die Interessen der Gesundheit zu wahren? In dieser Sendung gehe ich auf folgende Punkte näher ein. Wie unabhängig sind die Forschungen und Studien? Wie unabhängig sind die Zulassungsstellen? Was leistet das Bundesamt für Gesundheit, um den Profitinteressen der Pharmaindustrie entgegenzuwirken? Wirksamkeit der Chemotherapie, das Phänomen Spontanheilung. Doch zunächst ein paar Zahlen. Während Krebskranke um ihr Leben kämpfen, kämpfen Pharmakonzerne um die Vorherrschaft auf dem Onkologiemarkt. Mit knapp 500.000 neuen Patienten jährlich allein in Deutschland gehört die Onkologie zum wichtigsten Wachstummarkt überhaupt. Laut Business Insider stehen Krebserkrankungen im Rang der lukrativsten Krankheiten auf Platz 1. Im Jahr 2018 beliefen sich die weltweiten Gewinne der 10 führenden Pharmakonzerne auf 80 Milliarden Euro. Alleine im Bereich onkologischer Erkrankungen gewann die Medizin im Jahr 2014 über 100 Milliarden US-Dollar. Pro Jahr und Patient kosten die Krebsmedikamente oft weit über 60.000 Euro. Die Studien. Die Studien benötigen eine Finanzierungsquelle. Und hier beginnt die Diskrepanz. Der dänische Facharzt für Innere Medizin Professor Peter Gotsche hat viele Jahre im Auftrag der Pharmaunternehmen klinische Studien durchgeführt. Nach dem Seitenwechsel schrieb er das Buch Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Heute leitet er das Nordic Cochrane Center in Kopenhagen. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2015 sagte er, Studien, die von den Unternehmen finanziert werden, haben häufiger Ergebnisse, die für diese vorteilhaft ausfallen. Das ist belegt. Der Industrie zu erlauben, ihre eigenen Medikamente zu testen, ist so, als dürfe ich in einem Prozess mein eigener Richter sein. Und Wissenschaftler, die an dem Design einer Studie zu viel Kritik üben, werden das nächste Mal nicht mehr gefragt. Schon deshalb kommen sie den Wünschen der Industrie viel zu weit entgegen. Unerwünschte Ergebnisse werden außerdem gerne verschwiegen, während erwünschte veröffentlicht werden. Auch der Chefarzt des Berliner Helios-Klinikums und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, Professor Wolf-Dieter Ludwig, sagt, also das Geld, das beispielsweise vom Bundesforschungsministerium für klinische Forschung an Arzneimittel zur Verfügung steht, reicht vorne und hinten nicht aus. Damit können Sie keine vernünftige Forschung nach der Zulassung neuer Arzneimittel betreiben. Wir bedauern sehr, dass wir bei all diesen Studien letztlich auf gesponserte, also von der Industrie finanzierte Studien zurückgreifen müssen. Und ich denke, es würde für unsere Patienten, gerade für die Tumorpatienten, sehr segenreich sein, wenn wir mehr unabhängige Forschungen hätten, weil wir dann Ergebnisse bekämen, die nicht von pharmazeutischen Herstellern möglicherweise verzerrt sind. Die Zulassung. Untersuchungen der britischen Forscher am King's College in London ergaben, dass rund die Hälfte der 48 Krebsmedikamente, die in den Jahren 2009 bis 2013 in der EU Zulassungen bekommen haben, zu dem Zeitpunkt keine Belege für Wirksamkeit nachweisen konnten. Es gibt noch weitere Beispiele für Medikamente, deren Zulassung mehr als fraglich ist. Im Jahr 2004 wurde das Schmerzmittel Vioxx vom Markt genommen, weil es tödliche Nebenwirkungen aufwies. Zuvor wurde es auch in Deutschland zugelassen. Und zwar bevor die Ergebnisse der langfristigen Studien abgeschlossen waren. Mehr als 80 Millionen Menschen in mehr als 80 Ländern wurden mit Vioxx behandelt. Professor Gottsches Einschätzungen zufolge sind ca. 120.000 Todesopfer weltweit auf das Schmerzmittel zurückzuführen. Im selben Jahr wurde Celebrex von Pfizer weltweit 50 Millionen Menschen verabreicht. Bis zum Jahr 2015 dürften etwa 75.000 Patienten an den Nebenwirkungen gestorben sein. Trotz falscher Darstellung der Studien wurde das Medikament auf dem Markt zugelassen. Professor Peter Gottsche zählt auf. Andere Beispiele für Mittel, die so auf den Markt gelangt sind, sind Schlankheitspillen Veredux und Pondimin, das Epilepsie-Medikament Neurontin, das Antibiotikum Ketek oder das Diabetesmittel Avandia. Ich schätze, dass allein das Antipsychotikum Zyprexa von Eli Lilly etwa 200.000 der 20 Millionen Patienten, die das Mittel weltweit genommen haben, umgebracht hat. Die Profite. Wie die Medikamentenhersteller ihre Preise errechnen, sieht man am Beispiel des Pfizer-Medikamentes Ibrance. Das gehypte Präparat soll das Wachstum der Krebszellen verlangsamen. Ob es wirklich wirksamer ist als seine Vorgänger, ist umstritten. Die Preise dafür wurden jedoch verglichen mit älteren Medikamenten um das 30-fache angehoben. Liegt es möglicherweise an den kostenintensiven Forschungen? Auch das ist nicht der Fall, sagt Professor Ludwig. Die Summe sei absolut unrealistisch. Was unternimmt das Bundesministerium für Gesundheit, damit die Gesundheit der Menschen nicht zum Opfer des Pharmaprofits wird? Sie ernennt einen ehemaligen Pharmalobbyisten, und zwar Jens Spahn, zum Gesundheitsminister. Wenn das keine gute Idee ist? Ich frage das Ministerium, was es unternahm, um den bestehenden Interessekonflikt zwischen lukrativen Geschäften und der Gesundheit der Menschen entgegenzuwirken. Leider kam die Antwort erst nach der Deadline für diesen Beitrag. Ich werde daher in einer weiteren Sendung zum Thema Pharmaindustrie darauf eingehen. Wie effizient sind die alternativen Methoden? Tatsächlich soll es Therapiemethoden geben, die günstiger sind und bei weitem weniger Nebenwirkungen aufweisen. Vor allem aber sollen sie wirken. Einige davon möchte ich hier erwähnen. Eine dieser Therapien hat bereits in den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten stattgefunden. Dr. Royal Raymond Rife hat entdeckt, dass Krebsviren mit Hilfe von Frequenzen zerstört werden können, ohne dass die gesunden Zellen dabei angegriffen werden. Damals wurde er zusammen mit einem Forschungsteam von der Südkalifornischen Universität dazu beauftragt, 16 im Endstadium befindliche Krebspatienten zu behandeln. Alle 16 Patienten wurden nach nur 3 bis 4 Monaten vollständig geheilt. Nachdem Rife sich weigerte, seine Forschungsergebnisse an einen Pharmalobbyisten und Präsidenten der American Medical Association, Morris Fishbein, zu verkaufen, wurde sein Labor in Brand gesetzt. Die Forschungsergebnisse gingen verloren. Zahlreichen seiner Mitarbeiter wurde unter Androhung von Approbationsverlust die Ausübung der Frequenzentherapie verboten. Rife selbst wurde angeklagt und floh nach Mexiko. Auch erlangte die Behandlung mit Methadon vor einigen Jahren Aufmerksamkeit. Dr. Claudia Friesen von der Uniklinik Ulm hat die positive Wirkung von Methadon, das zusätzlich zur Chemotherapie verabreicht wird, bei Krebskranken bereits im Jahr 2008 entdeckt. Bei ihren Forschungen dokumentierte sie die Heilung bei Patienten, bei denen die herkömmlichen Präparate gescheitert waren. Sie verzeichnete eine Rückbildung der Tumore. Auch Metastasen verschwanden nachweislich. Die Reaktionen auf ihre Entdeckung sind alles andere als positiv. Kritik und gar Ablehnung von vielen Wissenschaftlern waren die Folge. Mit der Begründung, es handele sich bei den Forschungen der Ärztin um Einzelfälle. Pharmakonzerne sehen ebenfalls in der Methadon-Methode nicht genug Belege, aufgrund derer es sich lohne, Forschungen mit Methadon einzuleiten. Auch das CBD-Öl der Hanfpflanze wurde als effektives Mittel zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten ausgemacht. Doch bei diesen Mitteln will die Zulassungsstelle Fristen einhalten. Hier wird man auf einmal ganz penibel, obwohl die Nebenwirkungen diesbezüglich um Welten harmloser sind als jene der aktuell zugelassenen Chemopräparate. Wirksamkeit der Chemotherapie. In der Onkologie gehört neben Operation und Bestrahlung die Chemotherapie zu den 3 Säulen der Krebsbehandlung. Doch viele Patienten beklagen heftige Nebenwirkungen, einige brechen die Therapie sogar ab. Die Krebsgesellschaft Onco International entwarnt: Eine Chemotherapie ist heute viel besser verträglich als früher. Viele Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen Wirksamkeit und Krebsart hin. Der Deutsche Krebsinformationsdienst betont, dass die Chemotherapie heute immer noch unabdingbar sei. Tatsächlich sind sich sogar Forscher bei der Chemotherapie uneinig. Die seit 1985 geführte und in 2004 veröffentlichte Studie des Royal North Shore Hospital in Sydney zeigte ernüchternde Ergebnisse. Laut den australischen Onkologieforschern liegt die Wirksamkeit der Chemotherapie bei 2,3 in Australien und 2,1% in den USA. Abwägende Lage. Auf der einen Seite haben wir also Therapiemethoden, die Krebskranke nachweislich geheilt haben, die sich ein jeder leisten kann und die zudem geringere bis gar keine Nebenwirkungen aufweisen. Auf der anderen Seite haben wir Chemotherapiepräparate, deren Wirksamkeit auf unter 2,5% eingestuft wird, welche die gesunden Zellen schädigen und dabei gigantische Kosten verursachen. Wusstet ihr, dass bei einigen Menschen der Krebs von selbst verschwunden war? Die Spontanheilung. Dr. Herbert Kappauf, Onkologe am Klinikum Nürnberg, berichtet von jährlichen 20 bis 30 solcher Fälle und sagt, die Dunkelziffer könne deutlich höher ausfallen. Die Spontanheilung sei ein seit Jahrhunderten beobachtetes Phänomen, das praktisch unerforscht ist und dessen Aufklärung äußerst lohnend sein konnte. Die Angstmache. Bei meiner Recherche zu Spontanremissionen fällt mir auf, dass ich selbst bei diesem durchaus positiven Thema von der Angst erdrückt werde. Immer wieder wird man darauf hingewiesen, dass es wenige Gründe zur Freude gibt. Positives Denken hat sich nach bisherigem Wissensstand nicht bewährt, heißt es in einem Bericht über Spontanheilung. Neben dem Artikel der Reminder: Bekannte Bloggerin stirbt an Brustkrebs. Dabei ist es schon seit Längerem kein Geheimnis, dass das Immunsystem bei Menschen während Stress- und Angstzuständen geschwächt ist, besonders wenn diese dauerhaft anhalten. Die renommierte Krebsforscherin Dr. Kelly Turner sprach in über 11 verschiedenen Ländern mit über 50 Heilpraktikern und zahlreichen Krebserkrankten, die eine Radikalremission erlebt haben. Aus diesen Forschungserfahrungen heraus stellte sie 9 Gemeinsamkeiten fest, welche diese Menschen bei ihrer Therapie angewandt haben. Aus den 9 Punkten waren nur 3 physischer Natur. Der Rest bezieht sich auf geistige Umstellung. Doch warum wurden die Spontanremissionen in der Medizin bis heute so gut wie gar nicht erforscht? Und wie steht die Onkologie in Deutschland zur Frequenzmethode? Warum wird an dieser nicht geforscht? Leider beantwortete das Deutsche Krebsforschungszentrum mir keine dieser Fragen. Das ist sicherlich nicht die letzte Sendung zu diesem Thema. Solange so viele Fragen offen bleiben, behalte ich die Entwicklungen in diesem Bereich im Auge. Die effektive Krebsheilung wird gleich an mehreren Stellen blockiert. Angefangen bei der Finanzierung der Forschungen bis zur Zulassung der wirksamen Medikamente. Das dafür zuständige staatliche Gremium scheint bei der Lösung des Interessenkonflikts Profit gegen Gesundheit bisher gescheitert zu sein.
Das war der RT Deutsch Podcast.